Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es wurde gejubelt und gefeiert gestern in Istanbul. Die Menschen waren außer Rand und Band nach der erneuten Wahl von Ekrem İmamoğlu zum Bürgermeister der Stadt. Und unter den Feiernden war auch die Bundestagsvizepräsidentin, die Grüne Claudia Roth.
Es hat sich gezeigt, Machtwechsel in der Türkei durch Wahlen ist immer noch möglich. Und viele, mit denen ich geredet habe, sprechen von einem Hoffnungszeichen, von einem Wendepunkt für die ganze Türkei, von einem Signal an Erdogan, was uns allen zeigt, auch unter deutschen Politik zeigt, auch der deutschen Regierung zeigt, Erdogan ist nicht die Türkei und die Türkei ist nicht Erdogan.
Soweit Claudia Roth. Aber wie groß ist dieses Hoffnungszeichen? Was zeigt uns die Wahl von gestern? Ein Thema für Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Seufert, hatten auch Sie Freudentränen in den Augen gestern?
Nein, ich bin ja kein Bürger der Türkei, aber ich finde es sehr beruhigend, dass die Wähler in der Türkei eigentlich das erste Mal seit Jahren nicht mehr nur im Sinne ihrer kulturellen Zugehörigkeit gewählt haben, sondern auf Sachfragen geantwortet haben. So haben die AKP-Wähler eben auch ein bestimmter Teil der AKP-Wähler für die CHP gestimmt oder für das von der CHP geführte Bündnis, obwohl sie kulturell der CHP natürlich sehr entfernt sind. Sie wissen, die AKP hat ständig mit der Religion Politik gemacht und sich als Vertreterin der Religiösen gefühlt und war das auch lange gegen eine säkularistische CHP, die die Frommen ausgegrenzt hat. Und dass jetzt Teile der AKP-Wähler aufgrund der haarsträubenden Lage in der Wirtschaft, aufgrund der haarsträubenden Lage in der Justiz gesagt haben, es reicht, wir wollen jetzt einen Machtwechsel, zumindest in Istanbul. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Wähler wieder auf Sachpolitik gucken und das ist eine gute Entwicklung.
Ist das auch ein echter Erfolg von Ekrem İmamoğlu, dem man ja tatsächlich nachsagt, dass er in der Lage sei, Gräben in der Gesellschaft zu überwinden? Oder sind es dann doch mehr die Sachthemen für die Stadt, die wichtig waren, wie Sie sagen?
Ich denke, wir sehen ja, dass İmamoğlu der Kandidat eines sehr heterogenen Bündnisses ist. Es gibt die säkularistische CHP, dann gibt es die extrem nationalistische Gute Partei, die IIP, die ihn unterstützt. Und dann gibt es natürlich auch noch die pro-kurdische HDP. Das sind also Parteien, die eigentlich nur durch die Ablehnung von Erdogans Alleinherrschaft zueinander gefunden haben. Und das zeigt schon, dass alle diese Parteien in der Lage gewesen sind, ihre ideologischen Grabenkriege zurückzustellen aufgrund eines Sachthemas, nämlich die Verhinderung oder der Versuch hier, die Herrschaft Erdogans zumindest in Istanbul zu beenden, diese Polarisierung der Bürger nach entweder bist du ein volles Mitglied der Nation, weil du türkisch und muslimisch bist, oder du bist ein Verräter, weil du nicht für uns wählst. Diese Polarisierung, die Erdogan betrieben hat, die haben alle abgelehnt. Und sie haben abgelehnt, wie gesagt, die Korruption, die um sich greift, die große Parteilichkeit von Institutionen, die ja auch deutlich geworden ist, dass der Hohe Wahlrat die Wahl vom 31. März annulliert hat, ohne dass es dafür eigentlich eine handfeste Begründung gab, dass also auch diese Institution von der Politik instrumentalisiert worden ist. Gegen diesen Trend hat sich das Bündnis zusammengefunden und das ist eine gute Entwicklung.
War das die demokratische Türkei, die wir da jetzt gesehen haben?
Ich denke, wir wissen, dass nicht alle diese Parteien demokratisch sind. Die İYİ-Partei ist, wie gesagt, sehr nationalistisch, ist sehr autoritär, ist gerade in der Flüchtlingsfrage sehr ablehnend, sehr flüchtlingsfeindlich auch eingestellt. Aber es ist insofern ein Sieg für die Demokratie, dass Leute unterschiedlicher religiöser, ethnischer Herkunft zusammenkommen, um gegen eine Einmannherrschaft letzten Endes Politik zu machen oder sich gegen diese Einmannherrschaft auszusprechen und sich wieder für verlässliche Institutionen auszusprechen, für eine verlässliche Justiz, für einen verlässlichen Wahlrat, für eine transparente Stadtverwaltung, für weniger Korruption bei der Aufgabe von Staatsaufträgen, für gerechte Zulassung oder Zulassung zu öffentlichen Ämtern, dass es nicht nach Parteizugehörigkeit, sondern nach Fähigkeit und Erfahrung geht. Für so eine politische Kultur haben sie sich ausgesprochen.
Das heißt, Sie glauben auch, dass daraus wirklich mehr entstehen kann?
Es kann daraus mehr entstehen, weil, wie gesagt, die Leute sich nicht mehr einsperren lassen in ihren kulturellen Zugehörigkeiten. Dass, wie gesagt, Nationalisten in ein inoffizielles Wahlbündnis mit pro-kurdischen Parteien gehen. Das hat es bisher in der Türkei nicht gegeben. Wir hatten schon früher mal punktuelle Bündnisse zwischen der säkularen Partei, der CHP, der Volkspartei und pro-kurdischen Parteien. Aber das hat nie lange gehalten und es war nie der Fall, dass sich auch wirklich türkisch-nationale Kräfte an so einem Bündnis beteiligt haben. Und das zeigt, dass diese ideologischen Grabenkämpfe doch überwunden werden können oder zumindest zurückgestellt werden können, wenn es um existenzielle Sachthemen geht. Und das ist eine gute Entwicklung.
Jetzt ist Istanbul die größte Stadt der Türkei und Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat selbst mehrfach gesagt, wer Istanbul hat, der hat auch die Türkei. Heißt für ihn, es ist schon eine ganz, ganz große Niederlage. Was glauben Sie denn, wird Erdogan die jetzt einfach so annehmen?
Das hängt auch, ob er sie annehmen, also er will sie sicher nicht annehmen, aber ob er sie annehmen muss, das hängt wirklich auch damit zusammen, wie sich İmamoğlu in den nächsten Wochen und Monaten positioniert. Ich denke, das sind zwei Punkte wichtig. Wird er es schaffen, tatsächlich jetzt nicht in diese ideologischen Grabenkriege zu gehen, sondern Sachpolitik zu machen, wirklich Jugendpolitik, Frauenpolitik, Unterstützung von Arbeitslosen, gute Verkehrspolitik, transparente Auftragsvergabe, transparente Rekrutierung von Beamten auf der einen Seite und wird er es schaffen, mit den anderen großen Stadtverwaltungen wie Antalya, Eskişehir, Ankara, die ja ebenfalls von der Opposition regiert werden, stärker zusammenzuarbeiten, um zu verhindern, dass die Zentralregierung über Regierungsdekrete oder über neue Gesetze den Spielraum der Stadtverwaltungen einschränkt und sie praktisch letzten Endes ihnen verunmöglicht, Politik für die Bürger zu machen. Das sind die beiden Punkte, wo İmamoğlu jetzt gefordert ist.
Da muss man jetzt abwarten. Auf der einen Seite ist jetzt die Freude über dieses Ergebnis in Istanbul. Auf der anderen Seite bleibt natürlich die türkische Realität immer noch die, dass Regimekritiker im Zweifel weggesperrt werden oder versucht werden, mundtot zu machen. Nun hat heute der Prozess gegen 16 Regimekritiker begonnen, darunter der bekannte Bürgerrechtler Osman Kavala. Kann das Ergebnis von Istanbul da vielleicht sogar kontraproduktiv sein, dass die türkische Regierung jetzt beispielhaft zeigen will, wer das Sagen im Land hat?
Das glaube ich eigentlich nicht. Man kann es natürlich nicht ausschließen. Aber weil Sie sagten, das ist auch eine Realität. Es sind ja beide Realitäten gleichzeitig. Wir haben, wie gesagt, die neue Entwicklung, die politische Entwicklung, die sich im Wahlergebnis zeigt. Und wir haben die schon seit lange anhaltende Instrumentalisierung der türkischen Justiz. Und ich denke, dass das Wahlergebnis wirklich auch was damit zu tun hat, mit dieser Instrumentalisierung der Justiz. Denn gerade nach dem Putschversuch von 2016 sind ja viele Leute aus dem konservativen Spektrum aufgrund von wirklich fadenscheinigen Beweisen verhaftet worden. Und der Prozess gegen Osman Kavala zeigt ja nochmal, wie sehr die Politik instrumentalisiert ist. Wenn man sich überlegt, dass es eigentlich keinen einzigen handfesten Beweis dafür gibt, dass Osman Kavala die Gezi-Proteste finanziert oder organisiert haben soll. Wenn man weiß, dass alle abgehörten Telefongespräche von Kavala erst aufgenommen worden sind, nachdem die Proteste bereits begonnen hatten, und jetzt daraus praktisch eine Vorbereitung der Proteste gestrickt wird. Das ist also wirklich haarsträubend. Dann sieht man, wie instrumentalisiert die Justiz gewesen ist. Das ist eine Sache, die wir seit langem sehen, seit 2014, seit 2015 dann nochmal einen extra Drive bekommen, 2016 nach dem gescheiterten Putschversuch. Das ist eine Sache, die wir kennen, deren Ausmaße wir vorher schon uns bekannt war. Natürlich ist es jetzt nochmal ein Prozess, der große Aufmerksamkeit erhält, ganz einfach, weil es einerseits um den sehr prominenten Osman Kavala geht, aber auch, weil es eben darum geht, eine Protestwelle zu kriminalisieren, die ja in 79 der 81 Provinzen stattgefunden hat. Und so ein Unmut in der Bevölkerung soll jetzt praktisch der Machenschaften von einzelnen Leuten und einzelnen Stiftungen zugeschrieben werden. Das heißt, gesamte politische Bewegung wird kriminalisiert. Das kann nicht gut gehen. Und ich denke schon, dass der Ausgang der Wahl vielen Richtern auch zeigt, dass sich die Machtverhältnisse ändern können und dass sie vielleicht etwas vorsichtiger sein sollten mit ihren Urteilen, die sie fällen.
Sagt Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die aktuellen Entwicklungen in der Türkei. Danke Ihnen.
Keine Ursache.